Jeder hat mir von Gastronomie abgeraten natürlich. Und für mich war es irgendwie immer klar, wie wahrscheinlich 90% aller angestellten Gastronomen, irgendwann sich selbstständig machen zu wollen. Ich habe so alles reingesteckt und für mich war das so das ganze Leben. Ne? Man muss sich immer wieder neu erfinden und immer neu Qualitätsstandards setzen, um da überhaupt zu überleben. Weil am Ende, es interessiert keinen, ob du der Erste warst. Es geht immer nur darum, ob du der Beste bist. Die Leute sehen ja nur das Positive. Das heißt, wenn die vorbeifahren und sagen, hey Jan, der Laden war voll, cool und freut mich voll für dich und so weiter. Aber die verstehen gar nicht, was das bedeutet. Irgendwann, es gab so einen Punkt, da ich konnte körperlich nicht mehr. Ja, ich war nicht mehr in der Lage aufzustehen. Es war einfach, es war jetzt nicht so psychisch, sondern es war einfach körperlich. Es ging nicht mehr.
Willkommen bei Brüderlich Unvernünftig, dem Podcast, wo Unternehmertum auf Excel trifft. Jetzt abonnieren. Neue Folgen jeden zweiten Donnerstag. Ehrlich, persönlich, brüderlich.
Ja, neue Folge heute hier wieder bei Brüderlich Unvernünftig in den Heiligen Hallen in Frankfurt. Und heute haben wir einen besonderen Gast, einen Can, der neue Stern am Himmel bezüglich Kaffees, Matcha, Pilates, etc. Deutschland und über Deutschland hinaus. Demnach freuen wir uns, dass du da bist. Can, Übergabe an dich. Stell dich doch mal kurz vor. In Frankfurt bist du ja sehr, sehr bekannt.
Erstmal vielen Dank für die Blumen.
Gerne.
ja, mein Name ist Can. Ich bin Co-Founder von Studio Tuesday. Wir sind ein Mischkonzept, haben Pilates und ein Healthy Food, / Matcha, / Smoothie-Konzept etabliert in Frankfurt, sind auch unter anderem First Mover, da können wir später nochmal drauf zukommen, in dieser Branche, in diesem Genre. Und ja, ich freue mich unglaublich, hier zu sein. Also es ist sehr spontan und sehr schön.
Ja, sehr schön. Auch herzlich willkommen von mir. Lustigerweise, ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil im anderen Podcast hatten wir es drüber mit unserem Investment-Spezialisten, mit dem Alex. Da hatte ich nämlich gesagt, das Beispiel gebracht mit Matcha-Laden, ne? Weißt du?
Ja, ja.
Also lustig, erstmal jetzt einen Can da haben, der sowas tatsächlich betreibt. Meine allererste Frage, wie kommt man auf den Namen?
Tuesdays oder Studio Tuesday?
Studio Tuesday.
Ja, ey, das ist eigentlich ganz simpel. Also wir wollten im Namen so ein Spiel, ja, das irgendwie darauf abzielt, einen schönen Tag zu haben. Wir haben die Woche betrachtet, haben uns überlegt, okay, es gibt Tage, die sind toll, ja, andere Tage, die sind weniger toll. Wenn man jetzt 9-to-5 arbeitet zum Beispiel, das Thema hattet ihr auch in anderen Worten. Man hat Freitag, Samstag, Sonntag sind so die tollen Tage, die liebt ihr dann natürlich. Donnerstag ist auch gut, weil da fängt man schon an zu saufen.
Das Wochenende ist es so in Frankfurt, ja?
In Frankfurt tatsächlich, ich glaube, wenn du nach München gehst und so, ist es vielleicht nochmal intensiver, gerade dieses Thema. Aber in Frankfurt ist es so, Donnerstag freut sich jeder, weil am nächsten Tag ist Wochenende. Mittwoch, da hast du die Hälfte der Woche schon hinter dir. Montag mag keiner in der Regel und Dienstag hatte noch keine wirkliche emotionale Bedeutung. Natürlich gibt es dann, irgendwann später haben wir festgestellt, okay, Taco Tuesday gibt es ja auch, aber Dienstag ist so für uns dieser Tag, der die Woche besonders macht. Ja.
Also spannend, ich kann dir sagen, ich bin ganz oft montags oder dienstags in Frankfurt und ich komme meistens mit dem Zug. Und wenn ich vom Zug oder vom Bahnhof hierher laufe, also im Bahnhofseck, da saufen die auch montags und dienstags.
Das ist tatsächlich so, nicht nur saufen. Naja, aber wie kommt man auf die Idee, in dieses Konzept reinzugehen? Ich meine, du bist ja nicht jetzt mit 18, hast gesagt, ich möchte es jetzt machen, sondern wie kamst du da drauf? Deiner Frau magst du das ja gemeinsam, genau. Nur mal vorab. Ja.
Genau. Wir haben, ich bin Co-Founder, ich habe es mit dir zusammen gemacht. Es ist eigentlich ganz spannend gewesen, weil ich persönlich habe immer neben dem Abitur, neben dem Studium habe ich immer schon in der Gastronomie gearbeitet. Ich habe es geliebt, auch mit Menschen zusammenzuarbeiten und dieses Ganze drumherum. Ich fand das immer sehr, sehr spannend. Und für mich war es irgendwie immer klar, wie wahrscheinlich 90% aller angestellten Gastronomen irgendwann sich selbstständig machen zu wollen.
Ja.
Und wir hatten das Jahr 2019, 18. Da haben wir angefangen, so ein Research-Reisen zu machen in verschiedene Städte, Metropolen und Länder, um an diesem Konzept festzuhalten. Die Angela war vorher... hatte sie einen Exkurs gemacht gehabt, arbeitstechnisch, und hatte in Los Angeles gearbeitet gehabt. Da hat sie Reformer Pilates kennengelernt. Studio Tuesday ist ja Reformer Pilates und dieses Healthy Food Konzept. Und sie ist dann zurück nach Frankfurt gekommen, so wie es oft der Fall war. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, so wie dieses Angebot und die Nachfrage ist generell von neuen Konzepten. Aber damals war das schon so, man ist so ein bisschen in so ein Loch gefallen, weil man ist dann, man war irgendwo anders in der Metropole, in dem Fall Los Angeles, kommt zurück und okay, so ich will Pilates, Reformer Pilates weitermachen, aber es gab kein Studio. Es gab zwar Studios, die so ein, zwei Reformergeräte da hatten, auf denen man Sport machen konnte, aber nicht so dieses dieser Gruppenkurs auf Boutique-Basis mit etwas lauterer Musik, bisschen so Drill, American Style und auch mit dieser Body Culture. Und da hat die Angela hat gedacht, okay, dann einfach selber machen. Und bei mir war das so, dass ich auch durch diese ganzen Reisen und so weiter auch diesen Healthy Lifestyle kennengelernt habe. Und genau das Gleiche, wir sind nach Frankfurt zurückgekommen und da war das so, okay, wo geht man jetzt essen? Was isst man jetzt? Oder wie? Gab es nicht so viel tatsächlich. Ja. Ja, da gab es ein, zwei Leute, die das ganz gut gemacht haben, aber so wie ich mir das vorgestellt habe, gab es das nicht. Ja. Und dann haben wir 2021, es war auch super interessant, habe dann wir sind jetzt hier im WeWork und ja. Ich habe damals meinen Businessplan hier drin geschrieben, in diesem WeWork.
Sehr geil, welcome back.
Ja. Welcome back, also schließt sich der.
Back to the roots, ja.
Und ja, weil die Angela hatte vorher noch eine Firma, so eine Blogger-Relations-Firma, die hatte dann über hier gemietet und von hier aus gearbeitet. Dann war es irgendwie für mich klar, also wir hatten dann so ein bisschen, Otto Lengi kennt, sagt euch was? Mhm. Otto Lengi, der renommierte Koch, der unter anderem unglaublich interessante Konzepte auf der Welt fährt, unter anderem auch in London und so Salatkonzept, ne? Du hast so große Salate in der Vitrine. Und die kannst du dir zusammenstellen an der Theke, ohne jetzt so GN-Behälter, ohne diese silbernen Behälter zu haben in der Gastronomie, wo du so die Sachen so zusammenwirfst, sondern wirklich so volle, fertige Salate, wo nur noch Dressing drüber kommt. Das war so unser erstes Konzept, hatten wir etabliert. 2021 haben wir aufgemacht. Wir waren zu früh, ganz klar. Also es waren unglaublich, also wir haben uns relativ oft neu erfunden in diesem Konzept. Und das gehörte auch dazu. Und dann haben wir, nachdem das irgendwie nicht funktioniert hat, wie wir es uns vorgestellt haben, weil die Nachfrage nicht so hoch war und die Leute generell unglaubliche Schwierigkeiten hatten, unser Konzept zu verstehen, weil wir das erste, erstmal waren wir das erste Reformer.
Da gab es inklusive Reformer. Ihr habt aufgemacht, Food und schon zu Anfang an. Okay, beides.
Genau, und wir haben die Leute komplett überfordert. Also wir waren das erste Boutique. Reformer-Konzept in Deutschland in diesem Stil, also mit mehr als 3 oder 4, 5 Geräten und haben so Gruppenkurse gemacht und so weiter. Das kannten die Leute nicht. Ne? Die sind unglaublich gut angenommen. Wartelisten von 45, 46 pro Kurs. Das war Wahnsinn. Und auch gleichzeitig das mit diesem Healthy Food Konzept und diesem Mischkonzept. Mittlerweile siehst du es ja überall. Jeder, selbst, keine Ahnung, Friseure haben mittlerweile so eine kleine Matcha-Station oder sowas, wo die Sachen rausverkaufen. Das gab es damals nicht. Ne? Das war ein bisschen einzigartig. Und ich glaube, wir waren ein bisschen zu früh mit dem ganzen Ding und hatten auch nicht die Muße, da ein bisschen länger dran zu bleiben. Und haben dann überlegt, okay, das macht keinen Sinn. Wir haben unglaublich hohen Wareneinsatz. Wir haben unglaublich viel qualitative Rohstoffe. Beispielsweise hatten damals die Avocados haben wir von Fairtrade-Farmen aus Portugal und so weiter bezogen. Also richtig.
Aber rechnet sich das wirklich?
Nein, das hat sich überhaupt nicht gerechnet. Ja, das war auch überhaupt nicht. Das hat sich überhaupt nicht gerechnet. Dann war für uns klar, wir hatten auch in dem Kontext, dadurch, dass wir so mit dem Essen, also dadurch, dass ich und Angela, ja, habe ich irgendwie auch mit reingezogen in dieses ganze Ding, wir waren so mit dem Essen beschäftigt und Essen zu performen, zu liefern und so weiter. Und dann ist ja meistens immer so ein, gerade wenn es nicht läuft, ne, in der Gastronomie oder wenn wir Konzepte nicht laufen, dann ist ja wie so ein wie so eine Verkettung. Ne? Ja. Irgendwann stehst du dann halt selber drin. Ne? Du musst selber arbeiten, anstatt dass du die Zeit nimmst und dein Label nimmst und dass die Idee weiterführst,
produzierst,
musst du selbst drinstehen. Ja. Und es ist halt, so kam das tatsächlich. Und irgendwann haben wir gesagt, ey, guck mal, wir haben ja auch damals damals gab es R1, also gab es R1, klar. Aber dann, ich weiß nicht, kennt ihr diesen Moment, wo Shakes auf einmal 20, 24 Dollar gekostet haben mit Hailey Bieber und so weiter?
Ja.
So, vor dieser Zeit waren wir quasi in Los Angeles und da hat R1 irgendwie noch gar keine richtige Rolle gespielt, was Smoothies angeht. Und wir hatten auch Research betrieben gehabt und wir wollten unbedingt auch Smoothies anbieten. Wir waren aber so in diesem Thema mit Essen beschäftigt, dass wir gar nicht dazu kamen, dieses Smoothie-Konzept zu launchen. Und irgendwann haben wir dann gesagt, ey, das geht so nicht mehr. Also wir bieten so leckeres Essen an, die Leute nehmen es nicht an oder nicht genug zumindest, ja. Klar, dann war nochmal so ein Problem, Stichwort Standort, Location-Frage war auch nochmal ein Problem. Und dann haben wir gesagt, ey, wir cutten das jetzt alles und wir konzentrieren uns nur noch auf nur noch auf Smoothies unter der Woche und am Wochenende machen wir halt dieses klassische Australian-Style-Brunch-Konzept, aber so trotzdem sehr, sehr hochwertig und sehr, sehr kontemporär, würde ich sagen.
Aber im gleichen Laden oder habt ihr dann gesagt, nee, wir schließen hier die Tore und machen was Neues?
Im gleichen Laden tatsächlich.
Okay.
Und ja, ist immer voll lustig, weil im Kontext, ich habe jetzt euer Podcast gehört, so ihr ist auch schon ein bisschen sehr respektvoll, also ihr redet natürlich so, so die Zahlen, von denen ihr spricht und so weiter und so fort. So, für uns war das so, ich habe so alles reingesteckt und für mich war das so das ganze Leben, ne?
Ja.
Oder ist das ganze Leben. Und das war so für uns ein kompletter, also 100%, also wir sind 3000% reingegangen. So. Für uns gab es gar nicht die, gab es gar nicht die Frage. Also wir haben uns gar nicht die Frage gestellt, ob wir aufhören oder nicht. So, wir haben immer weitergemacht und wir haben immer wieder versucht, uns irgendwie neu zu erfinden mit den Öffnungszeiten. Wir haben den Namen ein bisschen angepasst und ein bisschen verändert und so weiter.
Aber das zeichnet es ja auch aus, ne? Dass man, ich finde immer, wenn man Plan B hat, dann hat man automatisch die Möglichkeit, in Anführungszeichen, sich darauf auszuruhen oder sagen, wenn es nicht klappt, gibt es halt einen anderen Weg. Ja?
Sondern statt zu sagen,
statt zu sagen, nee, das ist all in, Vollgas, ja. Ich finde, es immer hat noch einen anderen Triggerpoint, hast einen anderen Fokus, als wenn du sagst, nee, wenn das nicht, dann das nicht. Keine Gedanken machen über Scheitern, sondern einfach machen, neu erfinden, dranbleiben und daraus lernen aus den Situationen. Ja, wie sei damit umgegangen, auch jetzt gerade, ist es Fluch oder Segen, mit dem Partner das zu machen? Das wäre eine Frage. Und wie geht man mit um mit den Herausforderungen, finanziell, potenziell etc.?
Boah, das ist ein ganz, ganz interessantes Thema, weil es ist Fluch und Segen zugleich tatsächlich. Du hast auf der einen Seite, am Anfang gab es extreme Reibereien, ja, ganz klar. Und ich glaube, das zu meistern war, ich weiß, es gibt so verschiedene Ebenen in der Beziehung. Und das Witzige ist, wir haben zuerst den Laden gehabt, bevor wir ein Kind zusammen gehabt haben. Und ich glaube so, nachdem wir es geschafft haben, einen Laden zusammen aufzumachen quasi, sind immer noch zwei Unternehmen, also die werden getrennt geführt.
Ja.
Aber dennoch haben wir es irgendwie geschafft, also es war turbulent, wir haben es geschafft und dann haben wir ein Kind bekommen. Und natürlich, ein Kind zu haben und ist unglaublich kraftaufwendig, ja. Aber im Vergleich, voll witzig, zu der Gründung und ein Geschäft zusammen zu haben, ist es
easy
peasy. Das ist der Wahnsinn. Also es ist wirklich, ich weiß, kennt ihr das?
Ja,
so
genau,
dieses Gefühl?
Ja.
Dass es so gar nicht so schlimm ist, wie man sich gedacht hat, aber obwohl es sehr herausfordernd ist, natürlich, klar.
Und wann kam dann so der Turnaround, wo du sagst, jetzt hat sich, also vielleicht war die früher die Geschichte falsch erzählt oder vielleicht auch nicht falsch erzählt, sondern vielleicht zum falschen Zeitpunkt, ne? Jetzt mit den Salaten, wo du sagst, na, da haben die Leute das halt nicht so angenommen, vielleicht nicht so verstanden, ja. Wann kam dann nach dem Switch, wann kam so der Turnaround, wo du gesagt hast, ja, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg? Wie lange hat das gedauert? Und gab es einen ausschlaggebenden Punkt, weil du gesagt hast, okay, jetzt haben wir einfach ein besseres Produkt oder ein anderes Produkt?
Ich muss mich, während du mir die Frage gestellt hast, habe ich so in meinem geistigen Auge so ein bisschen Revue passieren lassen. Was man, also es ist voll, wir sind ja voll widerstandsfähig, so wie als Menschen.
Ja.
Und wenn ich jetzt mal zurückdenke, die ersten zwei Jahre war ich jeden Tag im Laden. Mindestens 12 Stunden gestanden. Ja? Irgendwann gab es so einen Punkt, so ich konnte nicht mehr. Mein Körper war fix und fertig, ganz egal wie viele Leute. Die Leute sehen ja nur das Positive. Das heißt, wenn die vorbeifahren und sagen, ey Jan, der Laden war voll, cool und freut mich voll für dich und so weiter. Aber die verstehen gar nicht, was es bedeutet. Ja?
Ja.
Und irgendwann, es gab so einen Punkt, da ich konnte körperlich nicht mehr. Ja, ich war nicht mehr in der Lage aufzustehen. Es war jetzt nicht so psychisch, sondern es war einfach körperlich. Es ging nicht mehr. Und dann, das war so, glaube ich, der Punkt, an dem wir gedacht haben, ey, so geht's nicht mehr weiter. Weil ich habe auch immer wieder die Angela mit reingezogen, dadurch, dass wir halt, so Gastronomie natürlich, Personal. Personal hat vorher gesoffen, Tag vorher und samstags an dem stärksten Tag nicht aufgetaucht. Es kam öfter vor, diese Wehwehchen, die man halt so hat in der Gastronomie, die sind doch mal intensiver als vielleicht in einem gestandenen Unternehmen, wo die Leute einfach ins Büro kommen, ins Office und die Mails abarbeiten. Ich überspitze das gerade ein bisschen. Dementsprechend, es gab einen Punkt, da ging gar nichts mehr bei mir. Und bei Angela, ich habe sie komplett eingenommen zu diesem Thema. Und da haben wir uns überlegt, wir müssen es ändern, auf jeden Fall.
Mhm. Und was habt ihr dann gemacht? Leute eingestellt oder also waren das früher Aushilfen?
Ja.
Ja, weil oftmals ist ja so, wir hatten das Thema auch schon mal in dem einen oder anderen Podcast, dass das Thema Aushilfe ja oftmals, und ich möchte jetzt, also es gibt wieder irgendwelche bösen Nachrichten, es gibt natürlich schon Leute, die ihren Job ernst nehmen, auch Aushilfen, gar keine Frage, wir haben auch tolle Aushilfen bei uns, nur es ist ja oftmals so, ich habe ja selber mal Gastronomie gemacht, ne? Also mit Club und Diskothek, hat man früher gesagt, muss ich immer wiederholen. Mhm. Und da hatte ich das Thema auch damals schon tatsächlich, dass die Aushilfen, oftmals Studenten, ja, dann gesagt haben, jetzt am Vorabend war ich ein Bechern und dann sagt man so einen Aushilfsjob halt mal einfacher ab. Ja, wie wenn man vielleicht irgendwo festangestellt ist, wo man sein Daily Business macht und auch sein Geld verdient, um zu überleben. Ja, und deswegen die Frage, habt ihr dann einfach Leute festangestellt? Hm. Oder was habt ihr geändert?
Wir haben erstmal, also es gab mehrere Faktoren, die eine Rolle gespielt haben. Einerseits hast du Tagesgeschäft, ja. Du hast jetzt Club erwähnt, das ist immer ganz gut. Immer wenn Alkohol fließt, ist Trinkgeld da. Wenn Trinkgeld da ist, hast du auch Personal da, die willig sind, auch mehr zu arbeiten, auch mal über sich zu mehr zu arbeiten als ein Durchschnittsmitarbeiter natürlich, weil du wirst ja entlohnt. Ja. Nein, ob du jetzt 100 Euro Trinkgeld bekommst oder 300 Euro Trinkgeld bekommst am Tag, das liegt an dir selbst. Das heißt, die Leute geben Vollgas. Ja? Mhm. In der Tagesgastronomie ist es leider anders. Das ist eine andere Dynamik. Du hast dadurch, dass wir auch einer der ersten waren, die so ein Self-Service-Kasse hatten, auch mit Trinkgeld, Abfrage und so weiter, war das auch erstmal befremdlich für die ganzen Gäste und Kunden, die gekommen sind. Das muss sich irgendwie so einpendeln. Und meistens ist immer, deswegen der Faktor Trinkgeld, ist meistens immer so eine Sache. So, ist die Entlohnung gut genug, dann kriegst du in der Regel gutes Personal. Dann kommt noch dazu, dass du Schwierigkeiten hast natürlich mit Minijobbern, die am besten hast du natürlich Minijobber beziehungsweise Vollangestellte. Für uns ein bisschen schwierig, weil dadurch, dass wir ein Tagesgeschäft sind und also so ein Lifestyle-Konzept ziehen wir in der Regel auch Leute an, die eher so diesen Lifestyle leben. Ja? Wir haben selten jetzt so diesen urigen Gastronom, der sich bei uns bewirbt und sagt, hey, ich suche eine Volleinstellung für mich und meine Familie, damit ich die über die Runden bringen kann und den man dann einsetzen kann. Das ist immer ein bisschen schwierig bei uns in unserer Sparte, in unserer Bubble.
Aber was macht, also wie findet ihr denn Leute oder wie überzeugst du, dass die bei euch arbeiten, weil sie den Lifestyle leben?
Ich habe schon so viel versucht. Ich habe auch schon über die Stadt, über die Agentur für Arbeit habe ich schon versucht, Leute anzuschreiben. In der Regel ist es so, die meisten Leute, die bei uns sind Werkstudenten und Midi-Jobber. Ja. Mit denen kannst du ganz gut planen. Midi-Jobbern füllst du, klar. Ja. Aber wir haben es immer noch nicht geschafft, so einen richtig festen Kern an Festangestellten zu generieren. Also die Midi-Jobber, die da sind, die sind schon sehr, sehr lange da, ja. Aber darüber hinaus ist es irgendwie ein bisschen schwierig. Also wir tun uns schwer bei uns.
Und mit dem Thema Expansion, ich meine, ihr habt jetzt einen Laden aufgemacht, dann habt ihr jetzt seit einem Expansionskurs, habt jetzt nochmal, glaube ich, in Heidelberg was, dann macht er in Mallorca was, da kommen wir nochmal gleich dazu. Wie entwickelt sich das Ganze? Also du sagst jetzt, okay, das eine läuft, dann läufst du weiter oder sagst du, nee, das eine ist so bei 80%, hat noch Luft, aber ich starte schon nächsten, um schneller zu wachsen, um die Synergien zu nutzen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie ist da dein Mindset oder euer Mindset bei dem Thema? Das ist auch wieder ein Risiko, ne? Also ja. Das Personalproblem hast du da genauso, noch mehr, umso größer du wirst.
Ja, tatsächlich, da haben wir ein gutes Händchen jetzt aktuell. Wir haben echt viel Glück. Wir hatten auch schon Teams, die unglaublich toxisch waren, die sich gegenseitig irgendwie vergiftet haben und dadurch die generell, dann hast du die einen machen dies nicht, die anderen gehen die extra Meile für die anderen nicht, dann wird hier was nicht gespült und da was nicht sauber gemacht, weil die anderen es auch nicht machen und ich fülle es nicht auf, weil diese ganzen Wehwehchen und dann Krankheitsfälle dadurch, weil die Leute keine Lust mehr haben, zur Arbeit zu kommen, das hatten wir alles und wir haben mittlerweile, ist ein unglaubliches Learning für uns, dann irgendwann auch ein Händchen dafür zu haben, wen du einstellst und wen nicht. Wir merken schon mittlerweile, wenn jemand kommt und sich bewirbt, ja, haben wir schon ungefähr ein Gefühl dafür, ob die Person passt oder nicht, tatsächlich.
Okay, und bezüglich der Expansion, wie kommst du zu dem Punkt, dass du, und was triggert euch, dass du sagst, ich expandiere? Kommt jetzt zufällig jemand vorbei, sagt, da ist ein Laden frei, kriegst du mit, weil du hier gut vernetzt bist, hier aufgewachsen bist, sagst, den greife ich mir, den Laden, oder wie kann man sich das vorstellen? Oder ist es bewusst auch ein Teil der Strategie, Unternehmer sein, zu sagen, ich habe jetzt einen Laden, wenn ich als Beispiel, keine Ahnung, Summe X vom Umsatz erreicht, dann gehe ich in die nächste, oder ist es volles Risikokapital? Ich sage, nee, der eine Laden läuft so okay und jetzt gehe ich schon in den nächsten, oder wie können wir uns das vorstellen?
Also bei uns ist es so, wir haben, also die zwei Läden, die wir haben jetzt am Echnamer Tor, die sind jetzt fest, ja, und alles andere sind immer Projekte, die wir machen. Ja?
Also so Pop-Up-Stores oder wie?
Genau, genau, wir sind so, also wir sind, ich würde von uns behaupten, von Angela und mir, wir sind sehr kreative Leute und wir sind sehr kreativ und zielstrebig in dieser Hinsicht. Also wir lieben es, neue Sachen auszuprobieren, neue Sachen umzusetzen, und das ist so ein bisschen die Flucht, ja, aus unserem Käfig, ja? Ja, weil wir haben die Schwierigkeit ist immer bei Locations, ich kann jetzt nicht einfach mal rausgehen und irgendwo hingehen und einen Termin wahrnehmen oder sonst irgendwas. Wenn alle Stricke reißen, bist du selbst im Laden, und wenn alle Stricke reißen, bist du eine Woche im Laden und musst einfach für Personal halt irgendeine Schicht übernehmen von Personal. So, das war früher sehr, sehr viel, mittlerweile hat sich das ein bisschen verbessert, und gerade zum Beispiel Mallorca, ja, das ist voll die, für mich persönlich, ja, für Angela hatte nochmal andere, einen anderen Fokus darauf. Für mich war das so, als eine befreundete Pilates-Trainerin auf uns zugekommen ist und gesagt hat, hey, ich mache gerade Retreats auf Ibiza, glaube ich, war das. Und da haben wir gesagt, ey, wir haben auch drüber nachgedacht gehabt, ey, wir wollen das auch machen. Wir wollen auch so ein Retreat machen. Und wir haben überlegt, das war damals gar nicht, das war undenkbar, sowas gab es, glaube ich, noch nicht. Wir wollen Pilates-Reformergeräte auf eine Finca bringen und da Pilates anbieten in einem Retreat-Style, ja, mit ja, Healthy Food, mit einem ganz geerdeten Environment, und das haben wir tatsächlich auch umgesetzt, dann auch mit dem Aspekt Yoga, und das sind so diese Sachen, das sind die uns irgendwie motivieren, weiterzumachen, so neue Dinge, die wir machen, neue Projekte, die wir annehmen, und das ist eher so ein bisschen so unser Trigger. Wir versuchen immer wieder neue Sachen zu machen, interessante Sachen zu machen, uns auszuleben, so irgendwie auf eine neue Ebene zu bringen, so das ist immer so ein bisschen unser.
Aber ist dann wieder drüber nachgedacht zu sagen, du stellst Führungskräfte ein, weil das wäre jetzt unternehmerisch zu sagen, ich bin kreativ, wir haben echt mega Ideen, wir wollen wachsen, aber wiederum um das Bottleneck, dieses Risiko, dass jemand ausfällt, zu minimieren, stelle ich halt Store Manager, Geschäftsführer, I don't know, name it, ein, der jetzt dir die Arbeit abnimmt, der halt sehr gut bezahlt wird, sprich, du kannst weniger potenziell dir auszahlen oder musst halt als Investment das sehen, um schneller zu wachsen, weil das war unsere Erfahrung auch im Unternehmensaufbau, dass wir relativ schnell investiert haben in Menschen, obwohl viele uns abgeraten haben. Gott, das ist blöd, ihr seid noch so klein, macht es doch selbst. Wir haben gesagt, nein, wir wollen schneller wachsen. Mhm. Und es war aus unserer Sicht jetzt heute, zwei Jahre später, absolut die richtige Entscheidung.
Und ja, ich fand's, ich habe es gehört, also erster Podcast, da habt ihr darüber gesprochen. Super interessant, ja. Natürlich kannst du in Menschen investieren, wenn du das Investment hast, ja. Das ist bei uns ein bisschen schwierig. Wir haben das alles self-made aufgebaut und ohne große Investoren mit angefangen und diese Business umgesetzt. Ja. Dementsprechend haben wir nicht das Kapital, um mehrere Monate langfristig zu planen. Ja, dadurch ist die Investition in eine Führungskraft beispielsweise, die jetzt überdurchschnittlich verdient, nicht so richtig umsetzbar bei uns, ne? Ja, das ist so ein bisschen die Herausforderung.
Was ist grundsätzlich so euer Ziel? Wollt ihr, sagen wir mal, euer Konzept deutschlandweit vermarkten? Ich meine, es gibt ja auf dem Markt, also wenn ihr jetzt mal in andere Städte schaust, gibt ja jetzt mittlerweile, ich würde es mal als Trend bezeichnen, ne? Also hoffentlich für dich auch als nachhaltiger Trend, ja. Ich meine, klar, das gesunde Lifestyle und so weiter, das wird sich sicherlich auch fortsetzen. Keine Frage, nur ist eure Vision zu sagen, okay, wir schaffen den Brand genau für das, in ganz Deutschland oder in Europa? Oder erzähl mal ein bisschen von deiner Vision.
Ja, also meine Vision ist tatsächlich, dass wir ein Konzept haben, das sich ganz klar von anderen Mitbewerbern abschirmt durch Qualität und durch Lifestyle. Wir hatten ja von Trend und Lifestyle gesprochen, ja, gehabt. Tatsächlich hast du recht, nochmal ganz kurz, um das aufzugreifen, deine Frage. Lifestyle, es war tatsächlich, es gab auf einmal einen Boom, dann ist es ein Trend geworden, so mittlerweile ist es, könnte man schon sagen, dass es ein Lifestyle ist, dass es eine Art zu leben ist für viele Leute mittlerweile. Das siehst du auf der Straße, wenn du die ganzen Leute in Sportklamotten siehst, die von A nach B laufen. Es ist, hat sich schon sehr, sehr viel getan. Die Leute auch, hat man auch mit dem Clubsterben, Thema Clubsterben, Thema Alkohol, Absatzmärkte und so weiter. Du merkst es schon. Thema Matcha, ich glaube, das hat einer von euch angesprochen gehabt. Ja. Das ist schon bewusst. Die Leute leben das schon mittlerweile, ja. Es ist unglaublich schwer, glaube ich, was die Herausforderung ist für einen potenziellen Kunden, dass gute Qualität in-house zu finden. Sprich, ein Sportangebot, das ein bestimmtes Niveau hat. Mittlerweile hast du ja auch, wir waren die Ersten in Deutschland mit Reformer Pilates in diesem Stil. Mittlerweile gibt es allein in Frankfurt, ich habe aufgehört zu zählen, 30 Reformer Studios. Wahnsinn, ja. Das Einzige, was du machen kannst, ist, wir haben nochmal den Vorteil, dass wir die Ersten waren, das heißt, uns kennt man. Aber das Einzige, wie du abgrenzen kannst, ist mit Qualität, mit Fortbildung der Trainer, mit speziellen Schulungen, mit Weiterbildungen und so weiter. Das machen wir, ja, um die Qualität zu erreichen und auch die Vielfältigkeit der Kurse. So, was bieten wir an? Wir haben relativ früh angefangen, Schwangerschaftskurse anzubieten für, also pränatal, postnatal, also vor der Geburt, nach der Geburt, um Beckenboden zu stärken und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, die man muss sich immer wieder neu erfinden und immer neu Qualitätsstandards setzen, um da überhaupt
zu überleben.
Weil am Ende, es interessiert keinen, ob du der Erste warst. Es geht immer nur darum, ob du der Beste bist. Und da muss man natürlich definieren, was ist der Beste in dieser Branche, ist der, an den du als Erstes denkst, wenn du etwas machen möchtest, ja. Da wollen wir hin mit Pilates weiterhin anknüpfen und da wollen wir auch mit unseren Smoothie-Konzepten anknüpfen und Matcha, also genau.
Okay, und Thema Expansion, das heißt auch weiter hinaus, also über Frankfurt hinaus natürlich, ne? Also jetzt Heidelberg, ne? Was habt ihr noch in Planung oder was stellt ihr euch vor? Auch mal nach München, nach Hamburg, nach
Karlsruhe,
Stuttgart.
Karlsruhe. Hey, hast du ein Netzwerk?
Genau, habe ich ein Netzwerk.
Die Tür aufmachen.
Absolut.
Ja. Ist das so?
Ja.
Ja, super. Nein, tatsächlich, Heidelberg zum Beispiel war auch ein interessantes Konzept. Da haben wir auch es ist ja super interessant. Man kommt ins Gespräch und dann öffnen sich Türen. Ja, das war Heidelberg für uns. Wir hatten auch diese Rooftop-Geschichten, darüber habe ich, glaube ich, schon gesprochen. Wir hatten auch seit 5 Jahren machen wir das, das fünfte Mal machen wir das jetzt, haben wir Reformer-Geräte genommen und auf Rooftops in Frankfurt gesetzt und da Kurse angeboten. Mittlerweile siehst du das auch überall, aber damals war das schon was Besonderes so. Und das haben wir auch letztens gemacht bei einer speziellen Location. Und die Vertreiber von dieser Location hatten auch, also es ist ein Investmentfonds, glaube ich, für Immobilien. Ganz genau kann ich das nicht definieren. Aber die haben auch in Heidelberg eine Location. Und so kam das irgendwie zusammen. Und da haben wir jetzt so ein Pop-up für eine bestimmte Zeit mit Matcha-Angebot und mit unserem Pilates. Und das ist eine Sache, die einfach gut funktioniert hat. So, ob ich jetzt in Heidelberg oder in einer anderen Stadt einen richtigen Laden aufmachen würde, eventuell, ja, klar, um zu expandieren. Aber natürlich in einem anderen Stil, würde ich jetzt sagen. Ja.
Also das gleiche Konzept.
Definitiv. Also es ist, wir sind schon relativ bekannt dafür, für dieses Konzept. Jeder, der in dieser Bubble ist mit Healthy Food und Pilates, der kennt uns, glaube ich, schon ganz gut. Und da kann man auf jeden Fall anknüpfen in verschiedenen Städten, ja.
Ich sehe es halt immer dieses, ich gebe dir recht, ich sehe das auch so, dass es extrem, jeder achtet mehr drauf, Ernährung etc., Sport. Es ist aber auch, man muss sich's leisten können, ne? Also ich finde dieses Thema Healthy Food jetzt auch bei euch, ich finde euren Laden mega, auch Essen geil, bin totaler Fan davon, aber es ist hochpreisig. Qualität, top, unabhängig davon muss man sich's leisten können und wollen, wenn jetzt über ein Smoothie 12 Euro oder 13 Euro, das muss man auch können finanziell. Voll. Damit limitierst du ja auch wieder die Zielgruppe sozusagen.
Naja, aber ich da muss ich dir leider ein bisschen widersprechen.
Das freut mich, dass wir ein bisschen diskutieren.
Ja, weil es ist ja so, ne? Also früher war das so, dass die Leute sind in den Club gegangen, ne? Haben daheim ein vorgeglüht, sind in den Club gegangen, haben unmäßig viel Geld für Alkohol ausgegeben, also viele zumindest, ja. Das hat sich ja ein bisschen gedreht, ja. Auch hier, ich würde jetzt mal sagen, ich habe jetzt keine validen Zahlen, aber auch das Thema Rauchen und so weiter. Früher haben die Leute halt 2 Schachteln Kippen am Tag geraucht, ne? Also so ist ja auch nicht mehr der Trend. Oder wie Can auch gesagt hat, Alkohol. Die junge Generation, die trinken kein Wodka-Bull mehr, wie wir früher oder so, ja. Das hat sich schon so, und das Geld, das dann eben dementsprechend übrig ist, außerdem gibt es ja viele erfolgreiche Influencer, die Millionen verdienen, ne, Spaß beiseite, aber die geben das Geld halt für gesundes Essen aus und für gesunden Lifestyle. Und deswegen glaube ich nicht und ich finde auch zu Recht, dass es, wenn ich heute gut essen gehe, dann gebe ich gern, wenn es frisches Essen ist und regionale Produkte, gebe ich gerne mehr Geld aus, wie wenn ich jetzt um die Ecke zu einer Fastfood-Kette gehe und mir fertiges Teil reinhaue. Ja? Und ich glaube, dass das schon der Trend ist.
Aber du bist ja die Zielgruppe. Ich habe ja damit meine Aussage war, dass man sich's leisten können muss. Und du bist ja genau die Zielgruppe, die anspricht, der auf Ernährung achtet, der viel Sport macht. Aber es gibt ja viele, die einfach dann nochmal selektiver sind und sagen, ich kann jetzt nicht mir das leisten. Das muss man schon verstehen. Deswegen die.
Ja, das ist mir schon klar. Ja, aber du musst es auch leisten. Also wollen. Ne?
Absolut.
Das ist ja hier. Und manche sagen halt, na gut, ich trinke weder Alkohol noch rauche ich, aber ich möchte gern mich belohnen mit einem gesunden Smoothie oder mit so einer mit einer Einheit, mit so einer Sporteinheit. Und ich glaube, da geht der Trend schon hin. Und deswegen mag sicherlich Hochpreis sein, aber wenn du heutzutage mal hier frische Früchte etc. pp. Einkaufst, dann weißt du ja selber, was es kostet. Ne?
Ja, das ist absolut absurd. Also was für, wenn du jetzt so in den Supermarkt gehst, was du da bezahlst. Aber ich finde es super spannend, was ihr sagt, weil das ist jetzt eure Bubble, ne?
Ja, absolut.
Voll interessant, weil ich habe auch, ich kenne auch die andere Bubble, also unsere Zielgruppe ist ja auch, wie alt seid ihr jetzt? 40 plus.
Ja.
Naja, also optisch nicht.
Also optisch jetzt nicht bei 35 eingeordnet.
Danke, Can. Ich komme später nochmal essen zu dir.
auf jeden Fall, es ist super interessant. Also es ist, es hat tatsächlich, also Luxus, der, Luxus zu konsumieren, hat sich verändert. Ja, das ist eine Sache, die auch Verhaltensforscher festgestellt haben. Du hast nicht mehr, also keiner kann sich, also es ist schon mittlerweile Luxus, bestimmte Dinge machen zu können. Ja, dazu gehört sich eine, also wenn man ganz normalen Luxusprodukte sich anschaut, die man auf der Goethestraße kaufen kann beispielsweise, so wer hat nur noch Geld, wer hat schon Geld davon, wer hat Geld dafür so, ja. Alles hat sich verändert. So, die Leute haben kein Geld mehr für Luxus. Die nehmen sich ein Stück Luxus, gönnen sie sich an einem Tag. Ja, das heißt, die gehen mal, keine Ahnung, was essen, machen Fotos, zeigen den Leuten, dass ich mir was gegönnt habe oder sowas. So, das ist mehr so der Ansatz, den so die neue Generation verfolgt, weil du kannst dir sowieso schon nichts mehr leisten. Du kannst dir kein Eigenheim mehr leisten. Das kannst du vergessen. So, du kannst vergessen, dir, keine Ahnung, eine Jacke zu kaufen, was kostet mittlerweile eine Jacke von den großen Marken, eine Down-Jacke, ist schon bei 1.000, 1.500 Euro, ich weiß nicht genau, wie teuer die Dinger sind. Das können die Leute sich nicht mehr leisten. Die Leute können sich nur noch kleine, spezielle
Glücksmomente
leisten. Ja. Genau, danke. Und dazu gehört unter anderem auch das, dass du dir etwas gönnst, ja, und das aber auch alle Leute dran teilhaben lässt. So, das ist so ein bisschen die Umschiftung. Die Leute trinken, wie du schon gesagt hast, die gesaufen wird nicht mehr so viel, natürlich, weil es auch teurer geworden ist. Ich weiß gar nicht, wie teuer jetzt ein Longdrink ist, wenn du feiern gehst. Bestimmt plus 10.
Ja, easy. Also war ja früher schon 10. Ich würde sagen 16, 17, 18, 19 Euro. Crazy. Ne? Und Cocktail über 20.
Ja. Crazy. Ja, guck mal, wer soll sich das leisten? So? Du hast Aperol-Spritz-Konzepte hier in Frankfurt, die verkaufen wir 4,50 Euro in Aperol-Spritz. So, und es funktioniert, weil die Leute keine Kohle mehr haben und die trotzdem Gesellschaft wollen.
Smarte Idee.
Hammer.
Masse halt.
Hammer Konzept. Und bei uns ist es ein bisschen anders. Wir haben, die Produkte sind gerechtfertigt so teuer. Ja, du hast zum Beispiel, beispielsweise haben wir Wraps, ja, ist jetzt nur ein Beispiel, ja. Wir haben Wraps, der eine nennen wir Breakfast Burrito, das ist quasi unsere Interpretation von einem Breakfast Burrito aus den Staaten, wo du so diese Hash, wie heißen diese frittierten Kartoffeln da mit drin hast und Ei und kein Grün und so ein schöner Breakfast Burrito, ja, mit Scrambled Eggs. Und wir haben daraus zum Beispiel was mit eigener Soße, also das mit einer veganen Soße, da machen wir frische Früchte mit rein und Olivenöl und so weiter. Also es sind Soßen, die du so nicht kennst, ja. Und aber auch das Produkt selbst ist einzigartig und so. Und das kostet dann halt, dann bist du bei 14, 15 Euro, was jetzt nicht teurer ist als andere Locations, aber die Leute schätzen das halt, weil sie wissen, also man schmeckt es einfach, ja. Das gleiche auch bei den Smoothies. Du hast Supplements drin, du hast Adaptogene mit drin, die du sonst nicht hast. Du hast kein Artificial Sugar mit drin beispielsweise, ja?
Aber wie kommt ihr auf die Idee von den Produkten? Weil der jetzt sagt, ihr habt eine Reise gemacht und das fandet ihr so überragend und oder wie kommt man da drauf? Oder sitzt du daheim auf der Couch und sagt, oh, jetzt reibe ich mal Soßen zusammen und das schmeckt jetzt gut, das mache ich. Oder wie kommt man auf die Idee? Seid ihr so kreativ und...
Und hinzufügen, wer macht das? Also stellst dich, das wollte ich mir eben auffragen, stellst du dich wirklich zu Hause hin in die Küche und sagst, das mische ich mal ja, Olivenöl mit einer Himbeere, oder?
Ey, kochen, ich liebe Kochen, ja, es macht mir unglaublich viel Spaß, es gibt mir auch extrem viel Ruhe, ja. Die Rezepte tatsächlich haben wir mit einem befreundeten Koch damals, also die Anfangsrezepte, den Start quasi, weil ich persönlich koche zwar gerne und in der Küche, bei mir zu Hause gar kein Problem, hatte auch in Küchen Praktika gemacht gehabt, bevor ich losgelegt habe. Shoutout an Emma Metzler, Anton. Und habe dann gar keine Idee, wie diese Struktur funktioniert in der Küche. So, ich kann es mir vorstellen, ich kann es mir erarbeiten, klar. Aber da hatte ich zum Glück einen Freund da, der uns dann quasi mit beraten hat. Mit dem habe ich dann meine Vorstellungen geteilt, wie ich mir das vorstelle. Die kamen zusammen, ich glaube, da war die Frage gerade, durch Reise, durch Vorstellung der Dinge. So, wir sind nach Bali gefahren. In Bali war das dann so, okay, einzigartig, ja, das Essen, was du da bekommst, von den Ausländern, die ihre Konzepte da uns unterbreiten. Ich rede jetzt nicht von dem Regionalessen, das ist nochmal sehr speziell. Aber dann kommst du halt zurück beispielsweise und dann hast du so diese Leere gehabt die ganze Zeit. Dann war für mich so, ey, was esse ich jetzt? Ich bin unterwegs, wo kann ich jetzt hingehen? So, so dieses Need war halt da und diese Konzepte vereint, diesen Need vereint, habe ich dann mit dem Freund gepitcht, der Koch ist, und haben dann quasi so eine Roadmap erstellt und dann so ein Konzept, so ein Essenskonzept erstellt quasi, was ich immer wieder umgeworfen habe, auch mit Angela, weil die auch sehr sehr ästhetisch ist, gerade was Food-Präsentation und so weiter angeht, haben wir sehr, sehr viel daran gearbeitet. Also wir hatten quasi so ein Rolling und die haben wir so 5 bis 10 Mal verändert, bis wir dann irgendwann dahin kamen, wie wir, also unseren Anspruch quasi geltend. Super interessant und das machen wir tatsächlich immer noch, immer mit jedem Produkt und kommen dann immer dorthin, wo wir dann gerne hin möchten. Konzi, habe ich die Frage beantwortet?
Sorry. Ja, absolut. Top. Ich bin fasziniert. Also das sowas selber, also ich reise auch gern und auch sehr, sehr viel und nehme auch mal viele Sachen mit aus der Bücher lacht schon wieder, ja, aus fernen Ländern. Finde es auch ultra spannend, so neue Konzepte zu entdecken, aber das dann auch umzusetzen, sage ich mal. Mitzunehmen ist die eine Sache, aber dann auch umzusetzen in Deutschland, zu sagen, genau so habe ich mir vorgestellt, finde ich echt spannend. Ja. Also,
aber der Qualitätsanspruch, wenn ich dich erlebe, jetzt bei euch, wo ich jetzt vor kurzem mal einen Besuch abgehalten habe, du bist ja extrem into it. Also hast einen hohen Maßstab, also eine hohe Erwartungshaltung an die Leute. Wenn da was nicht passt, dann ist gleich, nee, musst du es anders machen, etc. Wie haltet ihr die Qualität oben? Weil du bist ja nicht rund um die Uhr da, weil du ganz viele Themen hast und deine Frau ja sicherlich auch nicht. Wie garantiert ihr, dass genau dieses Niveau auch gehalten wird? Ne?
Das ist super interessantes Thema. Wir haben erstmal mein Team, die sind unglaublich bemüht, ja. Nur ist leider manchmal das Problem, gerade am Wochenende ist zu viel los. Ja, wir haben unglaublich viele Bestellungen, die reingehen. Du kannst gar nicht akkurat alles perfekt machen, so wie ich das zum Beispiel machen würde. Kannst du nie erwarten.
Also wie lange dauert auch potenziell? Ne?
Weil einfach die Muße nicht da ist. Der Leute, ja. Ich meine, ich kann es verstehen. Ich habe die Vision, du kannst sie verstehen, ja, von deinem Chef. Die Vision, du kannst als Chef alles, ihr habt ja auch davor über Führung und so weiter gesprochen. Ja. Ne? Du kannst versuchen, diese Vision weiterzugeben, ja. Sie wird auch unglaublich gut umgesetzt von meinem Team. Ja, die machen es wirklich sehr, sehr gut. Gerade das aktuelle Team. Aber trotzdem hast du durch Stress und das ist dann nicht so wichtig, dann mache ich schnell und will, dass es funktioniert, weil dann hat doch mal der Chef gesagt, wir müssen schneller werden, damit wir mehr Sachen umsetzen und die Bons besser abarbeiten können. Lieber arbeite ich die Bons schneller ab, aber dann, weißt du, dieses Gesamtbild fehlt manchmal oder dass die Ästhetik draußen stimmt, dass die Sachen so aufgebaut werden, wie man möchte. Ja, das sind so kleine Einzelheiten. Du kannst nie garantieren, dass das funktioniert, dass das hundertprozentig stimmt. Aber du kannst immer, wenn du da bist, kannst du immer wieder darauf hinweisen. So, das ist das Einzige, was wir machen können. Wir haben natürlich auch Opening-Listen, Closing-Listen und Listen, die zwischendurch, also auf was man achten muss, wenn zwischendurch kurz nichts los ist. So, das ist alles, habe ich denen alles schon reingebrannt, den Leuten. Aber natürlich, wenn du in den Laden kommst, hast du immer einen bestimmten Anspruch. Du hast eine bestimmte Vorstellung, wie der Laden aussieht. Und da hast du mich wahrscheinlich erwischt. Also,
Und was war denn die größte Herausforderung jetzt für dich, für euch in der Phase, das zu eröffnen? Jetzt reflektiert betrachtet, ne? Ihr seid jetzt schon in einem anderen Reifegrad als zu Anfang.
Ja, es war Es gab nur Herausforderungen. Also ich glaube, ich habe so jetzt so seit ein paar Monaten, würde ich sagen, ist es ein bisschen ruhiger, weil wir es endlich geschafft haben, das Team so voll zu kriegen, die Monate so voll, also die Schichtpläne so voll zu kriegen, dass ich relativ entlastet werde. Aber da passiert halt eine Sache, dann geht's wieder rund, dann musst du wieder einspringen irgendwo. Ne? Das ist leider nie ausgeschlossen. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, Personal, ja, ist etwas, ich habe damals meinen Businessplan geschrieben, habe ich ja vorhin schon am Anfang erwähnt. Und da gibt es ja immer dieses Worst-Case-Szenario, ne? Was du dann, auf das du immer eingehen möchtest, um der Bank zu zeigen, dass du, oder beziehungsweise dem Kapitalgeber zu zeigen, dass du eventuelle Risiken mit eingeplant hast. Ne? Und ich habe alles an alles Mögliche gedacht, nur nicht daran, dass nach 2000, ja, nach Corona. Dass das Personal so schwierig sein könnte. So, das war gar nicht in meinem Spektrum. Ja, ich bin 87er Baujahr. Ich habe mit 18 angefangen zu arbeiten. Mein erster Barjob, ja, mein erster Job in der Gastronomie war, ich habe die Bar geschmissen, weil Personal gefehlt hat. Die haben mich einfach reingeworfen. Ich habe irgendwie nur so Softdrinks und Biere und so weiter verkauft, Sachen, wo du nicht viel falsch machen kannst. Dann sollte ich die Bar sauber machen. Es war schon 5 Uhr morgens. Ich habe gesagt, ja, wie mache ich die Bar sauber, auf was achte ich? Dann sagt der Betriebsleiter, ja, mach einfach. Habe ich es gemacht eine Stunde lang, richtig akribisch und so weiter. Dann ist der klassische Trick. Dann kam der Betriebsleiter, hat geguckt, unterm Tresen kurz Durchgewicht, ist dreckig, ist immer noch Barbeck, nochmal. Mhm. Und dann war ich so um 7 Uhr morgens zu Hause. So habe ich Gastronomie gelernt. Weißt du, das kannst du den Leuten ja gar nicht mehr antun. Ja?
Würdest du sagen, dass du ein Perfektionist bist?
Oh, ich habe echt perfektionistische Züge tatsächlich. Aber das ist auch eine Herausforderung.
Ist es eine Chance oder ein Risiko? Genau, das wäre meine Frage.
Ja, es ist tatsächlich, ich arbeite dran, dass ich bin ja ich versuche immer sehr, sehr reflektiert mit mir umzugehen, mit mir selbst umzugehen. Ja. Und ich versuche immer, das anzunehmen und immer das zu sehen, dass manche Sachen nicht perfekt sein brauchen. Ja. Ja. Können immer, ja. Es kann alles immer perfekt sein, aber mit Perfektion verdienst du kein Geld.
Würdest du jetzt persönlich dich auch gerne als
manchmal ja, manchmal nein. Also ich bin ja, es ist wirklich so, ne? Also du hast ja, Gastronomie ist halt ein bisschen anders, ne? Das ist, manchmal kommt so viel Druck auf einen, gerade als Chef, dass du, das kennst du ja wahrscheinlich, dass du einfach manchmal durchdrehst und du denkst, hey, so, da hast du selbst wahrscheinlich als Chef nicht richtig erklärt, so wie die Sachen funktionieren. Und dann performt dein Team halt auch nicht so. Und dann bist du halt so, ey, what the fuck? Da hat man so das Gefühl, okay, das steht man jetzt alleine hier in dieser Welt und alle anderen sind einfach nur nicht in der Lage. So, und dann drehst du halt ein bisschen durch. Ne?
Habt ihr auch eine klare Rollenaufteilung von euch beiden, jetzt du und deine Frau? Also wer macht was? Wie jetzt als Beispiel wir. Der eine macht Finance, ich mache Personal etc., die anderen Themen. Habt ihr das auch gegliedert und klare Verantwortlichkeit, dass du sagst, ich wusch ihr nicht rein und umgekehrt?
Tatsächlich muss man es ja auch nochmal ganz kurz so betrachten, dass es sind zwei Unternehmen. Ne? Die Angela hat quasi das Pilates-Konzept und ich habe das Essens-Konzept. Ja? Natürlich helfen wir uns die ganze Zeit gegenseitig. Das ist das Tolle. Das ist eine unglaubliche Chance jetzt in dem Fall. Wir haben die Möglichkeit, uns die ganze Zeit zu unterstützen. Wir sind beide auch sehr, 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 sehr unterschiedlich gestrickt als Menschen und auch als Performer sozusagen. Und haben die Möglichkeit, uns da wirklich sehr, sehr groß zu unterstützen. Gerade in den, meine Weaknesses sind ihre Stärken. So, ist voll interessant. So, es greift schon schön ineinander ein. Dazu kommt, dass ich natürlich durch den Laden, durch die Stationäre, bin ich leider oft immer in dem Laden und bin, da fallen halt andere Aufgaben weg, ja. Und dadurch übernimmt sie oft Dinge, die im Background laufen, so. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall schon so gegliedert, dass sie mich im Background oft unterstützt und mir Sachen da abnimmt. Dadurch, dass ihr Konzept zwar auch sehr unglaublich viel Kraft und Arbeit kostet, ja, aber sie es trotzdem schafft, da noch ein bisschen Zeit freizuschaffen für mich.
Und wie hat sich dein Umfeld verändert? Und wenn ja, wie seitdem du gegründet hast und jetzt in der Gastro bist, würdest du sagen, da hat sich das verändert? Also der Freundeskreis, der Blick auf dich, gab es da Neid oder auch Leute, die unterstützt haben etc.? Weil das ist auch immer für uns ein spannendes Thema, dass es doch dann oft anders kommt, als man sich wünscht oder sich vorstellt, gerade in dem Bekanntenkreis.
Ja, oder auch Leute, ganz wichtig, war bei mir damals ja so, die dann sagen, ach, lass doch das, also wie kommst du denn auf die Idee und jetzt kommst du und du hast gerade noch gefehlt und ist ja mal, der Mensch neigt ja immer dazu, eben so Worst-Case-Szenarien und das kann doch nicht funktionieren. Jetzt macht der Pilates, ihr wart die Ersten, ne? Das ist noch mal schwieriger. Also heute wird wahrscheinlich auch wieder einer sagen, es gibt doch schon 100 Studios, musst du der 101. sein. Damals war es vielleicht umgekehrt, dass es geheißen hat, ja, in Deutschland will es doch keiner.
Ja, also ganz, ganz genau, ganz genau. Wir hatten, jeder hat mir von Gastronomie abgeraten natürlich. Das ist das Gleiche, was ich auch machen würde. Ja. Zu mir kommen manchmal, voll süß, kommen manchmal junge Menschen, die Unternehmer werden wollen und auch Gastronomien aufmachen wollen und mich nach meiner Meinung fragen. Und das Erste, was ich sage, mach keine Gastronomie. So, es ist gerade eine sehr, sehr schwierige Zeit. Es ist wirtschaftlich, es ist sehr, sehr angespannt hier auf der ganzen Welt. Und die Leute haben nicht mehr die gleichen Mittel wie früher. So, darüber haben wir gerade gesprochen. Es ist unglaublich schwer, Gastronomie zu führen. So, natürlich siehst du diese großen Konzepte hier in Frankfurt, die laufen und da sind Schlangen, da sind Menschentrauben und alle Leute konsumieren und den Leuten geht's gut, die fahren irgendwelche Leasingwagen und oh mein Gott, so will ich auch sein und so weiter. Aber das sind, wie viel Prozent sind es, die wirklich Erfolg haben? Wie in jedem anderen Business auch so. Wie viel Prozent haben wirklich direkt Erfolg in der Gastronomie? Und der Weg dahin, so ist es genauso wie in jeder anderen Branche auch. Du brauchst deine 5 Jahre mindestens, um dahin zu kommen, wo du hin möchtest. Mhm. So. Und gerade wenn du jung bist und sagst, oh, ich hatte keine Lust auf 9-to-5 und ich mache jetzt einen Laden auf, habe gar keine Experience, sehe ich voll auf bei TikTok und bei Instagram, dass irgendwelche Leute das machen. Respekt, aber das ist Wahnsinn.
Würdest du rückblickend was anders machen?
Aber lass uns nochmal kurz auf die Frage zurückgehen, ja, wegen deinem Bekanntenkreis, das würde mich interessieren. Ja. Hat sich das verändert, würdest du sagen, oder nimmst du es anders wahr, oder sagst du, nee, klar, das gerade, die haben dir viele abgeraten, verstanden. Mhm. Aber hat sich jetzt das Verhältnis verändert zu dem einen oder anderen, ohne jetzt Namen zu nennen? Da?
Voll. Also natürlich, es gibt ja immer so zwei einschneidende Momente in dem Leben. Ne? Das ist einmal ein Kind bekommen und einmal auch so komplett sich in die Selbstständigkeit zu stürzen. Das sind immer so die Sachen, wo die ganzen deine Bekanntschaften sich so aussieben. Ne? Man hat dann auch quasi auch gar keine Zeit mehr und die Zeit ist kostbar. Und klar, also ich war früher in Frankfurt, also es ist richtig random, aber ich war früher in Frankfurt, ich kannte jeden. Ja, ich bin feiern gegangen in meiner Bubble, Frankfurt ist jetzt nicht die riesigste Stadt, aber meine Mama hat immer gesagt, egal wo du hingehst, du hast jemanden getroffen. So. Ja. Random, wir sind nach London, wir sind mit der Familie in London gewesen, und sind über den Piccadilly Circus gelaufen. Und dann habe ich einfach einen Freund aus Frankfurt getroffen. Ja. So random halt. Weißt du, es ist halt, früher, ich war wirklich komplett vernetzt. Das ist komplett zurückgegangen. Ich habe wirklich nur noch so einen harten Kern durch halt wirklich auch die Arbeit. Ne? Und das ist auch nochmal so ein Ding. Ich habe gelernt, Sachen nicht persönlich zu nehmen. Das ist ein ganz, ganz großes Manko bei mir gewesen. Ich habe das persönlich genommen, dass Freunde mich nicht besucht haben. Klar, ich habe den Laden nicht aufgemacht für meine Freunde. Ja, aber ich habe das irgendwie persönlich genommen, dass Freunde nicht gekommen sind, um mich zu unterstützen, weil ich habe die doch auch damals unterstützt, als sie ihre Eventreihen hatten und ich habe sie doch auch unterstützt, als sie angefangen haben zu DJen und ich war da und habe alle Leute angerufen, habe gesagt, komm, wir gehen dahin, wir unterstützen die, oder ich habe die doch auch unterstützt, als sie ihr Café aufgemacht haben. So. Für mich war das voll schlimm. Ja, es war so ein Moment, wo ich gesagt habe, ey, so, es geht doch nicht, sowas macht man nicht, man hält doch zusammen irgendwie so, aber darf man nicht persönlich nehmen, jeder hat sein eigenes Leben und
Ich finde, man darf nie das, was man selbst gibt, erwarten von anderen. Man wünscht sich das.
Ja.
Auch aus eigener Erfahrung bin ich auch eher der Menschenfreund, der hilft dann, so ein Helfersyndrom in gewissen Momenten. Man wünscht sich vom anderen, aber man fährt schlecht damit, wenn man es voraussetzt. Ja? Ich gebe dir das, du sollst mir das geben, so im Unterbewusstsein. Ja. Ich finde, man muss dann, wenn man es machen will, helfen will, soll man es machen. Und am Schluss kommt es zurück, glaube ich. Ich glaube, dann Karma. Am Schluss kommt es zurück, das Positive. Wenn du ein positives Mindset hast und Leuten hilfst, Freunde supportest, etc. Und die zum Teil nicht zurückkommen, die haben Neid oder sagen, oh, jetzt hat er es doch geschafft. Weißt du, das ist gerade in Deutschland, finde ich, ein ganz krasses Thema, wo sich verändert. Ja, das Neid und ja.
Jetzt zur Frage nochmal eben von mir. Würdest du was anders machen, jetzt mal rückblickend?
Oh, das ist so eine interessante Frage. Ich denke tatsächlich drüber nach, ob ich überhaupt Gastronomie hätte machen wollen, langfristig, ob ich nicht irgendwas anderes hätte machen können. Irgendwie mit meinen Brüdern irgendein Business oder sonst irgendwas, so wie ihr das macht, super spannend. Wäre ja auch bei mir die Option gewesen, dass man da irgendwas macht. Ich habe aber damals schon gesagt, so, ich mache mein eigenes Ding, so, ich will es alleine machen. Ich mache das schon so, ich schaukel das schon irgendwie so. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich jetzt, dass wir jetzt zu dieser Zeit, in dieser Zeit leben. Das haben aber nicht, das habe nicht nur ich das Problem, auch andere, dass gerade Gastronomie irgendwie ein bisschen tot ist, gerade wieder neu auflebt zwar, aber irgendwie schon ein bisschen tot ist, und dass dieses, worüber wir gesprochen haben, das ist, früher war das ganz normal, dass du mal einen Espresso trinken gegangen bist, mal einen Kaffee trinken gegangen bist. Jetzt 4 Euro für einen Cappuccino zu bezahlen, muss man zweimal überlegen. So, viele Leute einfach so. Dass es das nicht mehr gibt, ist super schade.
Ja.
Deswegen hätte ich Sachen anders gemacht, hätte ich was anders gemacht. Aktuell nicht, aber ich glaube, das ist auch so Unternehmertum. Jeden Tag denkt man sich einmal, ey, warum mache ich das eigentlich alles hier?
Ja. Es gibt immer Höhen und Tiefen, so ist es. Gehört aber dazu, finde ich.
Ja, du bist ja brüderlich unvernünftig Hörer, was ja schön ist, freuen wir uns immer über jeden, der zuhört. Dann kennst du sicherlich auch die Frage, die wir immer am Schluss stellen. Und zwar, was war deine unvernünftigste Entscheidung, die du jemals getroffen hast? Muss jetzt nicht beruflich sein, kann auch privat sein. Also, was war das Unvernünftigste?
Das ist eine schwere Frage.
Hören wir komischerweise öfter. Ne?
Ja, weil man versucht ja immer, ich glaube, das ist so ein Mechanismus, man versucht immer, sich auf das Positive zu fokussieren im Ganzen. Und diese ganzen Sachen, die negativ, die blendet man aus, um einfach zu überleben und damit es weitergeht. Was ist das Unvernünftigste? Ich glaube, das Unvernünftigste war, dass ein Bescheid vom Finanzamt gekommen ist mit einer richtig hohen Summe und dass man das eigentlich gar nicht tragen hätte können, aber sich dann trotzdem entschieden hat, eine Auszeit zu nehmen mit der Fam und einfach weg. Vielleicht ist es auch das Vernünftigste, ich weiß es nicht.
Ja.
Aber im gleichen Fall vielleicht das Vernünftigste. Das ist so eine Sache, die nee, ich weiß es nicht. Das ist eher vernünftig, glaube ich, weil das macht ja
sowohl als auch.
Sowohl als auch, ja. Also auf jeden Fall.
Also was lernen wir daraus? Finanzamt, Rechnungen bezahlen.
Immer bezahlen und dann abhauen.
Ja,
ja, mega spannend. Wieder eine neue Folge. Und ich fand es spannend. Ich finde das Konzept ultra cool. Und wir wünschen da weiterhin auf jeden Fall viel Erfolg, auch bei der Expansion. Wir werden dich besuchen, definitiv. Und vielen Dank, dass du da warst, so offen warst.
Vielen Dank, Can.
Dankeschön für die Einladung.
Und auf bald.
Auf bald. Und immer dranbleiben, alle 2 Wochen donnerstags, Freunde. Wenn es Fragen gibt oder ihr auch beim Can mal vorbeikommen wollt, macht es jederzeit gerne. Vernetzt uns mit uns bei Instagram, schreibt uns und bleibt gesund. In diesem Sinne.
Bis dann.
Ciao.
Peace out.